Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host David Bauer.
Ja, wie wichtig ist eigentlich nicht nur eine Idee an sich, sondern auch deren Vermarktung und wie man sie vertreibt? Und was bringt einem am Ende das beste Produkt, wenn man es nicht an den Mann oder an die Frau bringt? Lieber Stefan, ich bin mal so frei und bezeichne dich einfach mal als Tausendsassa. Du bist nämlich Experte für Marketing, Vertrieb und Beratung. Und wie ich aus den Gesprächen mit dir weiß, gehst du dabei gern auch mal kreative Wege und auch ein bisschen so unkonventionelle Herangehensweisen. Und außerdem bist du mit Bosner Plus auch selbst Unternehmer. Man kann sagen, du erfindest ein altbekanntes österreichisches Fastfood völlig neu, indem du diese beliebte Bosner einfach als Premium-Produkt auf ein völlig neues Level hebst. Lass uns gerne mal über all das sprechen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, lieber David. Danke fürs Kommen. Freut mich sehr, dass ich heute bei dir da sein darf.
Ja, bevor wir jetzt mal loslegen mit dem Interview, ich weiß, wir haben uns jetzt zwar schon wieder wie immer ewig unterhalten, wir machen trotzdem auch für die Zuhörer eine kleine Aufwärmrunde.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Der erste Gedanke: Wer auffallen will, muss.
Wer auffallen will, muss, nennen wir mal die 5a, angenehm anders als alle anderen sein.
Das unkonventionellste Marketing- oder Vertriebsinstrument, das du je benutzt hast.
Das sind ganz einfach unorthodoxe Sachen. Ich habe früher sehr viel im Guerilla-Marketing gemacht. Also ich schlüpfe gerne in Kostüme und laufe auf der Straße herum und verteile Flyer.
First Mover zu sein bedeutet für mich?
First Mover bedeutet, immer der Erste zu sein, der die Produktidee hat, auf die Straße bringt, und alle anderen sind immer dann die Kopierer, die Nummer zwei.
Wenn mich jemand fragt, warum eigentlich Bosner? Antworte ich.
Warum Bosner? Weil es ein traditionelles österreichisches Produkt ist und der Markt mit Hamburger, mit Pizza, mit Chicken etc., mit Kebab schon sehr gut besetzt ist. Und aber im Bosner Bereich, die Bosner wurde 1949 erfunden und bis dato noch keiner Evolution unterzogen.
Ein persönliches Motto, das mich in meiner Arbeit stets begleitet.
Ist Konsequenz. Einfach immer konsequent an sich arbeiten, konsequent sich weiterzubilden, konsequent neue Ideen aufzunehmen, offen zu sein dafür, diese zu prüfen und diese umzusetzen.
Ja, wir haben uns ja schon vor einer ganzen Weile kennengelernt. Und was mich beim ersten Austausch so begeistert hat, war, mit welcher Leidenschaft du von all deinen verschiedenen Aufgaben, deinen Ideen und deinen Zielen gesprochen hast. Und dann war meine erste Reaktion instinktiv: Kannst du das bitte genauso nochmal in einer Podcastaufnahme, nämlich bei uns im Podcast, erzählen? Und jetzt haben wir ein bisschen vorgespult und heute sitzen wir hier. Bin ich der Beschreibung deiner Person in der Moderation gerecht geworden oder würdest du gerne noch was hinzufügen?
Nein, du bist dem wirklich gerecht geworden. Ich bin so ein Persönlichkeitstyp. Diese Persönlichkeitstypen sind auch so beschrieben, die permanent nach neuen Ideen suchen, nach neuen Herausforderungen suchen, die niemals Ruhe geben. Das sind auch meine Mentoren, die ich habe und denen ich nacheifere. Die sind auch so. Die arbeiten mit 85 Jahren auch immer noch genauso. Also das gehört schon so dazu.
Ja, speziell bei der Bosner denke ich jetzt erstmal an auf der einen Seite ein super leckeres Kulturgut, das mit ein Grund war, warum ich von Deutschland nach Österreich gezogen bin. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch spontan an so diese typischen Sachen, schwankende Qualität des Produkts, an wenn ich es in der Mittagspause schnell esse, kann ich mich, wenn es blöd läuft, voll kleckern oder riecht danach nach Würstelstand, was nicht ideal für den nächsten Termin ist. Und all diese klassischen Herausforderungen, wenn man so an diese typische Bude am Eck denkt. Waren das mit die Gründe dafür, warum du diesen Premium-Gedanken bei der Bosner hattest? Und wie habt ihr es dann am Ende des Tages umgesetzt? Also was ist Bosner Plus?
Ja, ich komme aus der Systemgastronomie und ich beschäftige mich sehr intensiv eben mit den tatsächlichen Motiven, warum geht jemand wohin. Ja, und da geht es ja nicht hauptsächlich darum, um den Hunger zu stillen, sondern es sind andere Motive, die auch zwingend sind. Zum Beispiel Zeitdruck, ja, oder Sicherheit. Wie schnell geht das Ganze? Habe ich dort einen Parkplatz? Wie schnell werde ich bedient? Angst spielt da auch sehr oft eine Rolle, ja, weil ich nicht weiß, was passiert da drinnen. Ja. Und grundsätzlich, ich meine, Angst ist immer so eine Sache, was treibt Leute zu Franchise-Ketten oder zu Systemketten, ist einfach immer die Angst, weil sie dort wissen, okay, dort habe ich keine, dort geht es schnell. Und so komme ich rein und so komme ich auch wieder raus. Und es sind eben so sehr viele Sicherheitsgedanken. Und das war auch der Grund dafür, dass man dann überlegt hat, was können wir denn in Österreich machen, welches Produkt verwenden wir? Und vor allem, wie bereiten wir das Ganze dann eben auf, dass man den Leuten Sicherheit gibt, wenn sie zu uns kommen, dass sie die Sicherheit einer Marke verspüren, dass sie wissen, was erwartet mich dort, wie ist die Qualität, wie lange dauert dieser Prozess, dass ich dort bin. Ja? Und wir sagen auch ganz offen, wir helfen den Leuten, wenn sie zu uns kommen, dass sie Mittagszeit sparen, ihre wertvolle Zeit, die sie in der Mittagspause haben. Nicht, denn die ist ja meistens mit 45 Minuten oder 60 Minuten begrenzt. Und da wollen wir helfen, den Leuten etwas sehr Wertvolles retour zu geben, nämlich, dass sie möglichst viel Zeit der Mittagspause dann nicht mit Essen oder mit Warten oder mit Unzuverlässigkeiten etc. Verschwenden müssen. Dass sie einfach wissen, okay, ich komme dorthin, mein Essen steht auf dem Tisch, ich habe einen Parkplatz, ich weiß, 20, 30 Minuten wird das Ganze dauern und dann habe ich noch 30 Minuten Zeit und die kann ich entweder auch dort verbringen oder in den Park gehen oder rausgehen oder was auch immer machen, nicht?
Wie sieht es konkret in der Praxis aus? Also du sagst, das Essen steht schon auf dem Tisch, wenn ich komme. Wird das online bestellt davor oder gehe ich da auch ganz normal an die Theke und sage, ich brauche bitte eine Bosna? Ist das dann eine ganz normale Bosna oder ist das irgendwie ein Premium-Produkt? Ist das besonders ausgestaltet? Also vielleicht kannst du mal so die Welt drumherum beschreiben, wie so ein Einkaufserlebnis bei euch dann aussieht.
Na, das Einkaufserlebnis gestaltet sich so, wenn man an eine Bosna denkt, dann hat man ein gewisses Bild vor sich. Nicht so, wie man die Bosna kennt. Das war aber nicht unser Zugang. Unser Zugang war ganz anders. Ich hätte zu dir gesagt, lieber David, jetzt binde ich dir eine Augenbinde um, ja, und jetzt gebe ich dir unterschiedliche Speisen und du schreibst mir dann auf den Zettel danach auf, was das ist. Nicht? Unter anderem ist dann eine Bosna dabei, die wirst du da wahrscheinlich erkennen. Und jetzt war aber die Herausforderung die, dass wir gesagt haben, wenn wir dem David jetzt die Augenklappe weggeben, dann muss er wow sagen. Nicht? Das muss er sagen, wow. Das hätte ich mir gar nicht vorgestellt, dass man so etwas in der Art und Weise präsentieren kann, kochen kann, auf den Teller bringen kann. Das ist ja unglaublich, dass man ein Produkt so schön gestalten kann in der Optik, in der Aufmachung, im Service, in der Präsentation. Das war die Herausforderung. Und so sind wir an dieses Projekt herangegangen.
Die Welt drumherum ist mega relevant bei euch. Also du hast mir auch erzählt, dass ihr dann eigenes Duftkonzept im Store habt und da einfach die ganze Zeit mitdenkt, was die Probleme der Kunden sind und die versucht proaktiv zu behandeln. Was ist denn wichtiger, das Produkt am Ende des Tages oder doch die Art und Weise, wie man es vermarktet, wie man es vertreibt und wie man es erlebbar macht?
Ja, am Ende des Tages ist es sicherlich das Produkt, weil das bringt ja dann den Umsatz ein, aber natürlich auch die Markenwelt rundherum. Und da sind mein Geschäftspartner, der Herr Ecker und ich, sehr fundiert rangegangen. Uns war es vor allem wichtig, abseits von den bekannten Namen, die man halt so kennt, nicht wie Pizza Roma oder Würstel XY, sozusagen eine Marke zu schaffen, weil die Marke gibt Sicherheit. Und wir haben das zusammen mit der Markenagentur, mit Lundi 2 gemacht und sind da sehr profund rangegangen an das Thema. Wir haben gewusst, okay, wir können diesen Standort dort nutzen, für welches Produkt auch immer. Dann ist man draufgekommen im Laufe des Prozesses, dass man es mit Bosna besetzen wird, weil Bosna ist bekannt. Da brauchen wir den Leuten nichts Neues lernen, das kennen sie. Aber wir wollten der jungen Zielgruppe, den so 20-, 30-jährigen Personen einfach zeigen, dass man auch auf ein österreichisches Produkt, wenn man ins Ausland fährt, stolz sein kann und sich nicht schämen muss, sozusagen im Vergleich zu den Amerikanern, die halt den Hamburger haben oder die Italiener, die die Pizza haben oder Fried Chicken oder was auch immer, sondern dass es auch in Österreich ein stylisches, cooles Fastfood-Produkt gibt, das was hermacht in der Optik etc. Und so ist man an das Thema dann rangegangen. Dann haben wir die Motive rausgesucht oder analysiert von den Kundschaften, von der Zielgruppe, wie tickt die Zielgruppe, welche Bedürfnisse hat diese Zielgruppe, was wünscht sie sich, wie interagiert sie, wie kommuniziert sie, was ist denen wichtig, und wir haben sozusagen wirklich wie man so schön sagt, beim Fischen, sondern in die Lage des Fisches versetzen, was schmeckt ihm denn gerne? Und das ist einfach das Wichtigste, dass man nicht, und zu diesem Zeitpunkt haben wir beide, der Hecker und ich, noch gar nicht gewusst, wie das Ding heißen wird und wie es ausschauen wird. Wir haben das völlig in freie Hände gegeben oder in andere Hände gegeben, und ich denke, das ist einfach wichtig, dass man sich dann auf Professionisten verlässt, die dann abseits von den eigenen Gedanken, die man bereits schon hat, und wir hatten natürlich sehr viele Gedanken, wie das Ding vielleicht heißen könnte, aber dann diese Wege einfach verlässt und dann andere darüber analysieren und entwickeln lässt. Und muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, wie wir das Logo gesehen haben, waren wir beide sehr überrascht. Ja, wir haben mir ganz etwas anderes gedacht und mussten dann einmal 2-3 Nächte drüber schlafen. Aber mit der Zeit hat es uns immer mehr und mehr gefallen. Der Name, das Aussehen, die Farbe, die Erlebniswelt, das Moodboard dazu. Und dann konnten wir uns ganz klar und deutlich in das reinversetzen, welche Emotionen sozusagen diese Typografie, dieses Bild, dieses Logo, diese Markenwelt bei den Kunden eben auslösen wird.
Du bist selbst ja Experte auf einigen Gebieten, und du bist in Deutschland zum Beispiel tätig, auch in Österreich, du bist aber auch in Südamerika tätig. Also dich verschlägt es ja immer doch in verschiedene Zielgruppen, in verschiedene Kulturkreise, wo du den Nerv deiner Kunden und auch der Interessenten gewinnen musst. Wie einfach ist das? Ist das unterschiedlich, je nachdem, wo man gerade ist, oder musst du immer wieder so deinen eigenen Weg finden, wie du einen Zugang zu denen findest?
Ja, man muss sich natürlich schon in die Zielgruppe sehr intensiv reinversetzen. Gerade in anderen Kulturen ist das sehr, sehr wichtig. Und das habe ich in Südamerika gelernt, dass sie natürlich ganz anders ticken als wir hier in Europa. Da geht alles sehr schnell. In Südamerika ist eher ein wenig gemäßiger das Ganze. Ja, da muss man sich schon genau hineinversetzen und die Zielgruppe einfach analysieren. Aber was ich einfach hauptsächlich dort mache oder eben in Deutschland mache, das ist jetzt, dass man Produkte positioniert, dass man Produkte mit Investment-Pitches etc. so aufbereitet, um einfach den Erstkontakt, um die Kaltakquise möglichst einfach und simpel zu gestalten. Und da habe ich mir doch einiges Wissen angeeignet von Professionisten, wie man das macht. Bei meinem eigenen Produkt eben selbst, so bin ich dann drauf gekommen, dass es so sehr gut funktioniert, wie man einen Gesprächsleitfaden aufbaut, wie man eigentlich diese Hooks, diese Haken, oder wie man jemanden dazu bringt, dass seine Aufmerksamkeit erregt wird, dass es einfach zu einem Kontakt kommt. Und so bin ich dann eben drauf gekommen, dass mir das sehr gut liegt, und bin dann ins Gespräch gekommen bei einigen anderen Geschäftspartnern in Deutschland, in Österreich, eben auch in Brasilien zum Beispiel, nicht? Und so haben wir dann begonnen, gewisse Produkte bei möglichen Interessenten vorzustellen, aber halt wirklich professionell aufgearbeitet, und ja, das funktioniert sehr gut.
Jetzt sagst du gerade selber, dass du dir das beigebracht hast und eben von anderen, die es beherrschen, gelernt hast. Also man kann das quasi lernen, was du da hinbekommen hast. Natürlich hast du ein Talent dafür, aber wie würdest du jetzt jemanden, der gerade an dieser Stelle sitzt, wo er sagt, ich habe es gerade gegründet oder habe ein Produkt entwickelt und muss das jetzt wirklich in die Welt hinausbringen, ich muss es vermarkten, ich muss es vertreiben, ich muss es verkaufen können, was würdest du denen mit an die Hand geben? Weil scheinbar hast du dir ja nicht erstmal nur über den Namen Gedanken gemacht, das kam ja wirklich als letztes und auch von außen, sondern du hast dir eigentlich eher um die Welt, die du darum erschaffen musst, einen Gedanken gemacht.
Richtig, wir haben uns Gedanken gemacht über die Relevanz, was der Nutzen ist von diesem Produkt, also UVP, der einzigartige Value Proposition, der Nutzengedanke, der relevante Nutzen für die Zielgruppe. Das heißt, wir haben definiert die Zielgruppe, wir haben das Produkt gehabt und haben aber rausgearbeitet, welchen wirklich relevanten Nutzen löst das Ganze sozusagen beim Endkunden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da in die Lage des Kunden versetzt, ob diese Probleme, die man vielleicht selbst meint, dass der Kunde hat, auch wirklich beim Kunden herrschen, ob die auch für den Kunden von Relevanz sind. Weil nur dann entsteht ein Markt. Dann wird es das Ganze interessant. Und wenn man es umgekehrt angeht, sozusagen, ich habe ein tolles Produkt und glaubt das nur von mir, weiß aber gar nicht, ob es für den Kunden von Relevanz ist, dann entstehen halt Probleme. Dann wird es halt meistens nichts. Ja? Und das ist halt das Wichtige, dass man sich in den Sessel des Kunden sitzt, so denkt, wie er denkt, wirkliche Sachen rausfindet. Und das ist nicht immer der Preis, sondern da geht es ja viel, viel mehr um Zeit, um Schnelligkeit. Die Kunden wollen Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die haben ein Problem und das Einzige, was sie wollen, ist, dass dieses Problem möglichst schnell weg ist. Ja, also, und diese Zuverlässigkeit, jemanden zu haben, den ich anrufen kann, wo ich dann weiß, okay, es geht wieder nach vorn, das muss man den Kunden geben. Und das ist das, was ich in meinem Hauptjob eigentlich mache, Kunden zu betreuen, Kunden die Sicherheit zu geben, wenn sie mich anrufen. Wir haben zwar nicht, die kann ich nicht heute sofort was liefern, aber sie wissen, in den nächsten 2-3 Tagen, es passiert was, wir bringen da was voran. Ich kann ihnen die Zuverlässigkeit und die Sicherheit einfach geben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Kunden möglichst rasch nach der Anfrage Sicherheit zurückgibt, weil dann bleiben sie, auch wenn man nicht gleich die Leistung liefert, aber zumindest die Gewissheit, ich bin da in sicheren Händen, es wird eine Lösung geben und das ist ganz, ganz wichtig und das kann man solchen Leuten mitgeben, an dem muss man eigentlich arbeiten.
Hast du irgendwelche Beispiele dafür, was du auch für verschiedene Vermarktungsstrategien benutzt? Ich weiß noch, wir haben uns mal das Video angeschaut, wie du in Brasilien diesen Holzblock mit Nägel reinhauen. Ich weiß gerade nicht, wie das Spiel heißt.
Holznagelspiel.
Genau, Holznagelspiel. Wie du das in Brasilien einfach in diese Streetfood-Konzept eingebracht hast und dann die Brasilianer vor Ort eben dieses traditionell österreichische Spiel, weil ich kann es nicht aus Deutschland spielen und das total viral gegangen ist. Also wie kommt man auf solche Ideen? Das wird mir in 1000 Jahren nicht einfallen.
Naja, wir haben dort ein deutsches Restaurant, das wir unterstützen oder eben begleiten und coachen. Und es geht ja dort grundsätzlich oder generell nicht nur darum, um meine Grundbedürfnisse zu stillen, nämlich dass ich ein Essen habe und dann keinen Hunger mehr habe, sondern vor allem, es muss Entertainment sein. Ich muss die Leute begeistern. Sie kommen dann sozusagen aufgrund von dem Entertainment, von dem Spaß, den sie dort haben werden. Das heißt, sie leben dort die deutsche Lebenskultur, die österreichische Kultur. Da isst man sozusagen ein Schnitzel, aber nebenbei gibt es alle anderen Sachen sehr authentisch, die es auch in Österreich oder in Bayern oder in Deutschland einfach gibt. Und da haben wir natürlich geschaut, welche landestypischen Sachen gibt es hier in Österreich. Für uns ist das Holznagelspiel ganz was Normales oder auch genauso das Maßkrugstemmen und solche Sachen oder mit einer Kuhglocke läuten. Aber für die Brasilianer ist es natürlich der Überhammer gewesen, nicht? Also die haben gegessen und nachher dann wurde ein Schnäpschen getrunken und dann habe ich ihnen das Holznagelspiel gezeigt, wie lustig das Ganze ist und plötzlicherweise wollten dann alle, sind dann von links und von rechts, von vorn, von hinten gekommen und wollten dann da das Spiel machen und dann haben wir den zweiten Holzpflock sozusagen angeschafft. Es war auch nicht sehr leicht, mittens in Sao Paulo jetzt da einen Fichtenstamm sozusagen zu organisieren. Wir haben es aber geschafft, ja, und dann ist richtig losgegangen. Und seitdem kommen sie eigentlich wegen dem hin, sozusagen, weil sie wissen, sie haben dort super Entertainment. Da gibt es mehrere typische Spiele, die man halt aus Bayern und Österreich so kennt, so Wirtshausspiele und natürlich auch das gute Essen dazu. Und das ist dann das Gesamtpaket. Da geht es viel, viel mehr um das Entertainment, das sind Begeisterungselemente. Also nicht diese Basis- und Leistungselemente, dass ich wohin gehe und isst was und nachher gehe ich raus und ich bin satt, sondern ich gehe nach Hause und sage, weißt du, was ich da für ein Erlebnis gehabt habe, das ist unglaublich. Also da musst du beim nächsten Mal auch unbedingt mitkommen, weil so etwas, sowas gibt es in ganz Sao Paulo mit über 15 Millionen Einwohnern, findest du sowas nicht. Ne?
Ja, Erlebnis ist ein gutes Stichwort. Würdest du sagen, dass eine gute oder eine starke Marke nicht nur ein solides Produkt ist, sondern auch wirklich ein Erlebnis, in das man da rundherum eintauchen kann?
Ja, selbstverständlich muss es ein Erlebnis sein. Es geht nur um Erlebnisse. Also ich bediene mich da immer sehr auch der Wissenschaft, dem Kano-Modell, nicht mit den Basismerkmalen, mit den Leistungsmerkmalen, aber was führt zu Wachstum? Das sind Begeisterungsmerkmale. Ich muss die Kunden wirklich begeistern können. Das führt dazu, dass sie etwas weitererzählen. Ja? Nur weil ich jemand wo gegessen habe und weil ich meinen Hunger gestillt habe, ist es noch lange kein Grund, dass ich zu dir sage, David, geh dorthin. Ja? Aber wenn ich dort begeistert worden bin, durch das Ganze rundherum, durch die Customer Journey, natürlich durch das Produkt selbst auch, ja, ist ganz klar, aber da müssen rundherum noch andere Sachen geschehen, die ich mir dort gar nicht erwartet hätte, ja, dann bin ich bereit, das auch frei und aus offenem Herzen weiterzugeben, weiterzuerzählen, weil ich das einfach dann zu Kunden sage, weißt du, ey, wenn du dort nicht hingehst, dann könntest du was versäumen, ja, und dann wird das Ganze interessant.
Jetzt klingt das bei dir so leicht, und wenn man dann auch weiß, das Video ist viral gegangen und das mit dem Spielespielen ist so naheliegend, kann man hinterher sagen, ist ja klar, dass das funktioniert und dass das eine gute Idee ist. Wie kommt man auf diese Idee? Also du hast mir zum Beispiel auch, bevor du hergekommen bist, hast mir erzählt, dass du vor kurzem in Linz warst und irgendeine Plakatwand gesehen hast, wo du sagst, die würde ich gerne bespielen, und hast einfach die Augen offen gehalten. Ist das was, wo du sagst, man muss wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen, Chancen suchen und erkennen, oder gibt es da eine gezielte Strategie dahinter? Wie läuft es, wenn man so ein Gespür dafür haben möchte, dass man so ein bisschen den Nerv der Zeit auch trifft?
Na, man muss vor allem auch die Chance sehen, wenn man die Augen mal offen haben, das ist ganz, ganz klar, aber nicht dann sagen, okay, naja, das wird sowieso nichts und der erlaubt mir das nicht oder hin und her, dann ist die Chance schon vertan. Ja. Ich notiere mir das Ganze, wenn ich da durch die Stadt fahre oder am Land unterwegs bin, und wenn ich eine Möglichkeit sehe, dann suche ich ganz einfach den Kontakt und dann reden wir so lange darüber. Ne? Vielleicht passiert was, vielleicht passiert nichts, das ist ganz klar. Aber ich bin schon so vielen Optionen gekommen, die ich dann auch umgesetzt habe, weil ich es mir in den Kopf gesetzt habe und so lange daran gebohrt habe, bis das was geworden ist. Und dann haben viele gesagt, na, wie hat er das jetzt wieder geschafft? Ja? Und so ist es natürlich auch in Sao Paulo gewesen. Ich habe ja kofferweise authentische Dekorationsmaterialien aus Österreich und aus Deutschland importiert, weil es die Sachen dort natürlich nicht gibt. Weil was wir schaffen wollten, ist einfach eine Wohlfühlatmosphäre, und es leben dort natürlich auch sehr viele Deutsche, natürlich auch Österreicher, die dann sagen, wenn du dort hingehst, da fühlst du dich, wie wenn du sozusagen in Tirol in einer Almhütte sitzt. Ja, nicht? Und so sollte das Ganze ja sein. Wir suchen ja noch händeringend nach einem Hirschgeweih. Sowas gibt es dort unten natürlich nicht. Aber ja, aber alles andere, ein Doppelliterglas habe ich mitgenommen, nicht, und habe den Leuten gezeigt, wie man in einer Runde sozusagen einen Doppelliter trinkt. Dieses Gemeinschaftserlebnis. Ja, es ist einfach komplett authentisch eingerichtet, und ich sage mal so, es ist sicherlich das authentischste deutsche Lokal in Sao Paulo, das es gibt, und vor allem nicht nur von der Dekoration her, vor allem auch von den ganzen Spielen, die wir dort anbieten, eine Bayern-Olympiade zum Beispiel, nicht, und solche Sachen, also dann meterlange Wurst auf ein Holzbrett und solche Sachen, also das sind alles so Begeisterungsgeschichten, wo die Leute sagen, dort musst hin, und vor allem spielt auch der Preis keine Rolle mehr. Wenn man der Entertainment liefert, dann ist der Preis nicht von Relevanz. Also dann kommt das Ganze natürlich auch wieder retour. Dann macht es auch wirtschaftlich an Sinn, nicht?
Ja, also mein Fazit ist eigentlich eine Mischung aus Kreativität und Pragmatismus, weil wenn jemand einfach einen Koffer nimmt und da Sachen reinpackt und die importiert, weil er die vor Ort nicht kaufen kann, ist das schon ein sehr pragmatischer Ansatz, wo aber auch irrsinnig viel Kreativität dahinter steckt.
Ja, richtig. Und man muss einfach sich trauen, da reinspringen und nicht sagen, das traue ich mir vielleicht nicht, oder feige zu sein. Ich habe mir die Lederhosen und die Tracht angezogen, und wir haben in Sao Paulo auf der Straße mit der Tracht sozusagen Flyer verteilt. Dann sind die Leute gekommen und haben gesagt, darf ich das einmal angreifen? Ist das wirklich Lederhosen? Das habe ich schon gesehen im Fernsehen. Und Wahnsinn, dass es jetzt sowas da gibt. Gell? Und haben die Flyer verteilt. Nachher sind wir retour gegangen und sind die gleichen Leute im Lokal gesessen und den ganzen Nachmittag gesessen. Also so bringt man die Leute rein, einfach durch Begeisterung. Und so macht das Ganze auch Sinn.
Die Frage zum Schluss.
Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für die meisten, so vom Reden ins Tun zu kommen, weil ich glaube, da draußen sind ganz viele tolle Ideen, die vielleicht einfach deswegen nicht umgesetzt worden sind, weil es noch irgendwelche Bedenken gibt. Und es ist, glaube ich, auch ganz normal, dass viele von was träumen, aber sich von den Herausforderungen und von den Risiken abschrecken lassen. Was braucht es aus deiner Sicht, um erfolgreich immer dieser First Mover zu sein oder auch nicht nur First Mover, sondern auch jemand, der einfach sagt, vom Reden ins Tun kommen fällt mir schwer. Was gibst du denen abschließend noch mit an die Hand, dass die einfach sich in Zukunft ein bisschen leichter damit tun?
Ja, natürlich gehört Mut dazu. Man muss auf jeden Fall die Augen offen haben. Man muss sehr viel recherchieren, damit man einfach den Tick der Zeit voraus ist. Über den Ozean schauen, was passiert dort. Und vor allem diese Denkweise, das geht bei uns sowieso nicht. Das funktioniert nicht. Das haben wir auch schon alles gehabt. Ja. Das muss man einfach ablegen. Konsequent an etwas arbeiten und das wirklich profund recherchieren, ob der relevante Kundennutzen da ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Sich rückversichern bei der Zielgruppe, zu hinterfragen durch Analysen, durch Befragungen etc., dass man einfach weiß, okay, die werden darauf reflektieren, aber einfach auch den Mut zu haben, sagen, jetzt machen wir etwas anders. Weil wenn ich immer das Gleiche mache, dann wird nichts passieren. Ja. Es gab natürlich bei Bosna Plus auch genügend Stimmen, die gesagt haben, so etwas kann nicht funktionieren. Ja, logisch. Na ja, gut, sage ich. Dann sind wahrscheinlich deren Grenzen, aber nicht unsere Grenzen, weil wir wissen, das Produkt ist ausbaufähig und das ist skalierbar, das Ganze. Nicht? Und gerade im Kundenbeziehungsmanagement ist ja in der Gastronomie oder generell hierzulande noch sehr viel möglich. Ja. Wie gehe ich mit dem Kunden um? Wie binde ich ihn dauerhaft an mich? Ja, wir haben zum Beispiel jetzt zu Silvester oder zu Neujahr eine Aktion gemacht für unsere treuesten Kunden. Ich habe unseren Kunden eine Flasche Champagner geschenkt. Ja. Die haben das gar nicht gewusst. Die waren auch komplett überrascht davon. Also, wow, das gibt's ja gar nicht. Mit denen habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich komme hierher zum Essen und ich gehe mit einer Flasche Champagner nach Hause. Ja? Und aber das erzählen sie weiter. Das kostet nicht so viel. Aber die Leute werden das x-fach weiter erzählen, wie was sie dort erlebt haben, ja, welche Herzlichkeit dort herrscht, wie man dort mit Kunden umgeht, welchen Sinn für Loyalty und Kundentreue man dort eben pflegt und hat. Und das sind einfach Sachen, da muss man sich trauen, die Sachen funktionieren in Übersee und man muss sie einfach reinlassen, auch zu uns und einfach das ablegen, dass man sagt, das geht bei uns nicht, das hat man noch nie so gemacht, von dem muss man sich verabschieden.
Das Einfach-Machen-Motto.
Verabschieden ist leider das passende Stichwort. Stefan, herzlichen Dank dafür, dass du uns so in deine Welt reingeholt hast und auch so die ganze Expertise und deine tausend Sasa-Gedanken uns geteilt hast. Du darfst jetzt gerne abschließend noch eine Einfach-Machen-Karte ziehen und diese ist dann dein Motto für die nächste Woche. Und wir freuen uns, wenn du ein Foto oder ein Video dazu schickst und ich bin schon gespannt, was du gleich ziehst.
Okay, dann ziehen wir mal aus der Mitte raus. Okay, Nummer 5, Ordnung machen.
Ordnung machen, okay.
Ganz, ganz wichtig.
Ja, bin gespannt, was da erwartet.
Okay, super, freut mich.
Du, herzlichen Dank, Stefan, hat mir große Freude gemacht und für deine ganzen Unternehmungen, für deine ganzen Bestreben, die du hast, weiterhin alles, alles Gute.
Danke dir auch, David, danke sehr.